Bernhard Frank und Carsten Raffal. Ja, beide eigentlich bekannt. Jungs, legt los. Viel Spaß, viel Erfolg.
Danke. Alles klar. Machst du die Präsentation bei dir drauf?
Ja, sie läuft auch schon bei mir. Super. Deswegen, super. Du wolltest mir eine Frage stellen.
Ja, warum machen wir das hier?
Ja, genau. Die Frage ist, ich würde sie eher ein bisschen andersrum formulieren. Ich würde sagen, was macht denn überhaupt ein Service Provider? Ja? Ein Service Provider, Sie kennen es, vielleicht sind Sie selber Service Provider oder vielleicht sind Sie Kunde von einem Service Provider. Ein Service Provider hat viele Server, wenige Admins, weniger als man vielleicht immer vermuten würde. Ja? Die verwenden Virtualisierung, um was zu tun? Ja, natürlich Umsatz zu machen. Das geht nur über Economy of Scale und eine Kosteneffizienz dahin zu kriegen, einfach über eine sehr, sehr starke Automatisierung. Ja? Das heißt, die haben Skripte für alles, fürs Einrichten von einem Server, der vorne bestellt wird, hinten dann nach einiger Zeit rausploppt. Ja? Dabei vergessen sie nicht die Kundenfreundlichkeit. Also sprich, sie verkaufen ihre Dienste. Das heißt, es würde nicht funktionieren, wenn das Konsumieren ja, für Sie als Kunde dieser Dienste so schwierig wäre. Deswegen gibt es Self-Service-Portale, ja, sogenannte Control-Panels, wie sie bei den Hostern hat. Und es gibt dem Hoster, den Service-Provider, den Admins die Flexibilität, ja, ihre Sachen gerade zu ziehen, weil der Kunde selber seine Dienste selber konfiguriert. Ja. So, das macht ein Service-Provider. Ich denke, da habe ich Ihnen jetzt nichts Neues erzählt. Die einzige Frage, die ich stellen möchte, wie wäre es, wenn man davon ein bisschen mehr für die eigene IT hat? Ja? Einerseits, dass man kosteneffizienter wird, weil ich glaube, keiner von Ihnen wird sagen, irgendwie, dass er ein Budget hat, über das er sich keine Sorgen machen muss. Und im Prinzip mehr Flexibilität zu haben, erhöht auch die Akzeptanz Ihrer Nutzer. Ja? Das heißt, davon glaube ich, irgendwie kann keiner irgendwie sagen, irgendwie, das wäre was Schlechtes. Ja, deswegen würde ich sagen, machen wir den Vortrag oder versuchen wir den Vortrag in einer Stunde ein bisschen so die Service-Provider-Denke rüberzubringen. Okay? So, da hätten wir jetzt eigentlich schon mal, wie gesagt, Sie haben haufenweise Slides wahrscheinlich gesehen, wahrscheinlich auch schon die ein oder andere Demo gesehen. Wir versuchen jetzt mal ein nettes Self-Service-Portal zu zeigen. Müssen wir allerdings vorausschicken, dass unser Vorredner das große Bohai schon uns vorweggenommen hat, oder?
Ja, wir sind reingekommen, haben gesehen, der Daniel hat schon ein bisschen was zu WAP gemacht, Windows Azure Pack, also wir sahen hier einiges, SMA hat er Ihnen gezeigt.
Ja.
Wir wollen Ihnen jetzt im Prinzip, wir sind so flexibel, kann man das sagen, wir zeigen Ihnen jetzt, wie man das aufbaut. Also das, was Sie beim Daniel gesehen haben. Mhm. Vorhin, wer war übrigens in dem Vortrag hier vor von Ihnen da zum VMM, Virtual Machine Manager?
Okay, doch.
Ungefähr 70%, ja. Schauen wir mal. Ja.
Okay.
Gut, das heißt...
Was sehen wir hier? Also wir sehen jetzt hier das Azure Pack und zwar das Kundenportal.
Ja, ja. Kurz, wir haben hier Kundenportal, du machst nachher dann die Admin-Seite, oder?
Ja.
Okay, das heißt, ich bin hier jetzt als Tenant angemeldet bei mir auf dem Rechner. Mhm. Was wir jetzt gesagt haben als Herausforderung, wir haben das Ganze hier laufen. Das heißt, wir haben das Equipment hier dabei, werden Sie gleich noch sehen. Mhm. Ich habe hier vorhin so 3, 4 Sachen reingetragen, auf denen läuft dieses ganze Thema. Aber wir wollten Ihnen auch gerne zeigen, wenn Sie sowas selber machen wollen, also selbst anfangen wollen, System Center zu deployen, Azure Pack zu deployen, ein bisschen mit rumzuspielen, das ist möglich. Ich habe hier vorne für das, was wir Ihnen zeigen, ein Notebook und noch so ein kleines Tablet. Und dann haben wir noch unser Netzwerk hier.
Ja.
Sehen Sie gleich noch. Und normalerweise habe ich da den LTE-Router stehen. Wir haben aber jetzt das Kabel genommen, weil LTE funktioniert hier jetzt gerade nicht so gut. Ja, werde ich gleich also noch sehen.
Okay.
So, was habe ich jetzt hier gemacht? Ja. Wir haben also hier jetzt einen Tenanten. In dem Admin-Portal haben wir für den Tenanten ein paar Services bereitgestellt.
Wenn du sagst Tenant, was ist das? Das ist im Prinzip
das ist der Konsument. Ja. Also Sie müssen sich vorstellen, du hattest ja vorhin schon dargestellt, als Service-Provider haben wir natürlich Kunden, die sollen sich bei uns reinwählen und unsere Services konsumieren und uns natürlich dafür einen gewissen Obolus bezahlen. Das ist unser Geschäftsmodell. Mhm. Die zweite Sache ist ja noch die Enterprise-IT.
Richtig, genau.
Hast du das auch dargestellt? Weil ich war gerade nicht noch
am Anmelden. Darauf wollte ich jetzt quasi gerade hinauskommen, weil nicht jeder von Ihnen hier ist Service-Provider, sondern ist im Unternehmen und möchte vielleicht als Art Service-Provider seine Dienste anbieten.
Ja. Fragen wir doch vielleicht mal von Ihnen. Wer würde sich so im Bereich Hoster einordnen? Haben wir welche hier, die sagen, wir machen so klassisch das Hosting?
Okay, nee.
Okay. Wer ist eher im Enterprise-Umfeld tätig, wo Sie vielleicht Benutzer haben? Mhm. Einige, okay, die vielleicht braucht es bei Ihnen ein Momentchen, bis Sie einem Benutzer, einer Abteilung eine virtuelle Maschine bereitgestellt haben. Wie nennt man das? Schatten-IT?
Ja,
Können Sie mit dem Begriff Schatten-IT was anfangen? Das heißt, Ihre Benutzer wandern eventuell ab, weil Sie in Ihrer IT Regularien haben, die halt, wenn Sie eine Ressource beantragen, muss das erstmal genehmigt werden. Es gibt einige Prozesse und es vergeht bis von dem Beantragen einer Ressource, zum Beispiel einer virtuellen Maschine, bis der Benutzer die dann hat und damit arbeiten kann, vergehen durchaus ein paar Tage, ein paar Wochen. Ich habe schon auch Monate gehört, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist und wie strikt so etwas reguliert ist. Und ein Phänomen, das dann eventuell auftaucht, es gibt ja solche Angebote wie zum Beispiel Azure oder auch von anderen, dann gehen die Abteilungen hin und sagen, das dauert mir intern ein bisschen lange, ich brauche die Maschine jetzt, ich gehe nach Azure und buche mir da einfach ein paar Maschinen und mache das, was ich machen möchte. Weil diese Maschinen sind ja nach wenigen Minuten einsatzbereit. Mhm. Wenn sie bei sich 2 Wochen zum Beispiel warten müssen, ist das vielleicht ein Problem und die Benutzer wandern ab. Deswegen, was wir Ihnen hier zeigen, ist auch eine Möglichkeit, wie Sie diese Agilität, die so ein Service-Provider oder ein Großprovider hat, wie Sie das auch für sich in Ihr Unternehmen bringen können. Das heißt, Ihre Benutzer können im Self-Service innerhalb Ihrer Regularien, was Sie bereitstellen, können die sich selber Ressourcen buchen. Und zwar müssen die dann keine Tage warten oder Wochen, sondern Minuten, vielleicht eine Stunde.
Ja, lass uns doch das mal machen irgendwie. Wir haben jetzt schon genug viel gequatscht irgendwie. Was wollen wir hier zeigen? Wir haben jetzt das Kundenportal. Ja? Was können wir machen? Wir können zum Beispiel einen virtuellen Computer bereitstellen. Ja? Ja. Einer läuft schon, nämlich unser Domain-Controller. Den sehen wir hier. Und der Titel vom Abstract oder im Abstract stand ja was von Exchange.
Stand da was von Exchange?
Ja, wir wollen eine Office... Dann
deploy mal einen Exchange.
Okay, sollen wir mal einen Exchange-Server deployen, alles klar. Also ich drücke hier als Tenant auf das Plus-Symbol, sage hier oben Rolle für virtuellen Computer. Und da wäre es natürlich schön, und Sie haben das beim Vorredner natürlich auch schon gesehen, so eine Art Katalogsystem zu haben, wo man sich schon vorkonfektionierte Systeme quasi sich auswählen kann. Und wir haben jetzt hier mal ein paar Vorlagen, oder du hast hier mal ein paar Vorlagen zusammengetragen, die jetzt von dir kommen, also sprich, das müssten Service Provider selber quasi hier aufbauen. Ja. Ja? Okay, gut, also Exchange Server. Und wie soll er denn heißen?
My Exchange oder MyX?
Okay.
X. Wir brauchen für einen Exchange Server, wissen Sie, der braucht eine Domäne. Exchange-Server geht hin, die Informationen der Benutzer liegen ja alle in der Domäne. Es wird sogar die Domäne erweitert, das Schema. Das heißt, wir haben schon den Domain-Controller für Sie deployed. Haben wir auch vorhin beim Daniel gesehen. Wir machen es nicht über SMA, sondern wir stellen die User-Experience bereit, indem wir das hier mit den Rollen tun.
Ne? Okay, so, gut. Ich würde jetzt mal sagen, der würde jetzt für sich jetzt 8 Kerne haben wollen. Ist das was dein Notebook noch?
Nee, also 4 Gig hätte ich vielleicht noch, aber keine 14.
Okay, was wollen wir ihm geben? Hier 2 Kerne, 3?
2 Kerne.
3,5?
3,5 Gig, ja. Nimm mal das.
Gut.
Und sowas kann man natürlich auch belegen mit Kosten. Also die Benutzer würden jetzt einfach natürlich immer die größte Maschine nehmen. Das verbraucht bei Ihnen die meisten Ressourcen. Wir haben aber jetzt eine kleinere Maschine genommen, 2 Kerne, 3,5 GB RAM. Der Bernhard muss jetzt hier einige Informationen ausfüllen, zum Beispiel für die Maschine, die erzeugt wird, der lokale Admin-Account. Ja, wir erzeugen uns jetzt in einer Domäne, die wir uns auch selber erzeugt haben. Und diese Domäne kann Otto heißen, Contoso. Bei uns heißt sie, glaube ich,
MSTS 14.
Genau, MSTS 14.local, die hat sich der Benutzer selber erzeugt. Deswegen wäre es auch ganz gut, wenn er hier ein Passwort wüsste, damit er auf seine Maschine kommt. Das sind jetzt seine Ressourcen, die wir hier erzeugen. Das hast du kurz hinterlegt, du hast die Zeitzone ausgewählt.
Richtig.
Und wir sehen hier unten ein virtuelles Netzwerk. Hier ist schon eine Auswahl getroffen. Wir haben hier 2. Das My Network ist ein Software-Defined Network, also ein NVGIE-basiertes Netzwerk, gucken wir uns gleich noch im Laufe an.
Stichwort Netzwerk-Virtualisierung, das wollen wir noch ein bisschen zerdröseln, weil das ist ein wichtiges Konzept, das werden wir noch ein bisschen genauer machen.
So, okay. Jetzt könnten wir hier Netzwerke auswählen, die für diesen Tenanten, für diesen User bereitgestellt sind.
Okay.
Gut, er fragt jetzt noch, okay, der Exchange-Server muss ja in eine Domäne, wie heißt denn bitte die Domäne, wo er sich rein integrieren soll? Ja, das .local würde ich noch mit angeben, Bernhard, oder?
Good. Ja.
Und jetzt brauchen wir einen User, der das Schema erweitern kann. Exchange erweitert das Schema. Das heißt, ich würde jetzt da nicht Passwort reinschreiben, sondern nimm mal den Domainnamen /administrator.
Ja, okay, da hast du recht. MSTS 14, schwupp.
So, und der hat das entsprechende Passwort, das musst du nochmal bestätigen. Und jetzt brauchen wir noch eine, sind die gleich lang? Ja, von hier sehen sie gleich lang aus.
Er meckert nicht.
Also. Okay, und jetzt zu einer Exchange, zum Exchange gehört auch die erste Site. Mhm. Kannst du dir irgendeinen Namen überlegen?
Was? MySite? Nee.
Was möchtest du? Nimm mal MSTS14, reicht uns eigentlich. Okay, so. Bernhard, was wir jetzt hier gerade machen,
ja?
Was ist das? Ich meine, das ist jetzt kein Virtual Machine Template.
Nee, das ist jetzt nicht Microsoft Azure oder die Public Cloud, sondern das hier läuft alles mehr oder weniger auf dem Ding hier drauf. Mhm. Ja, das heißt, wir haben in dem Fall ein Data Center in einer Box, wenn man so möchte. Ja,
genau.
Ein kleines Rechenzentrum hier mitgebracht. Ja, und das ist unsere Private Cloud, die wir hier uns aufgebaut haben.
Ich meinte aber die Ressource, die wir deployen. Also wir haben ja jetzt was gemacht, wir deployen, also wir erzeugen jetzt eine virtuelle Maschine mit 2012 R2 drin und zusätzlich installieren wir einen Exchange Server da rein. Wenn Sie jetzt den Virtual Machine Manager kennen und die kleine Abfrage, wer von Ihnen setzt den Virtual Machine Manager ein? Okay, das sind so knapp 50%. Da gibt es so Ressourcen wie ein Template. Sie können also ein Virtual Machine Template dort erzeugen. Wenn Sie so etwas haben, ist das aber ein Betriebssystem, da ist jetzt keine zusätzliche Software drin. Wenn Sie sowas machen wollen, gibt es das Service Template. Ja? Und wenn wir jetzt von dem, was wir hier machen mit dem Azure Pack, was an Azure angelegt ist, da gibt es die sogenannten VM-Rollen. Das heißt, wir deployen jetzt einen Windows-Server mit mehr drin, mit Intelligenz drin sozusagen, nämlich unseren Exchange.
Genau. Aber das, was du beschreibst, das ist das Wissen, das ein Administrator haben muss, das dann Sie haben müssen, irgendwie, wenn Sie sowas ausrollen. Ein Tenant ist davon jetzt erstmal oder ein Kunde, ja, der in der Fachabteilung sitzt oder dem wir den Exchange-Server bereitstellen, der ist davon jetzt erstmal losgelöst. Der muss nicht diese ganzen Konzepte erstmal verstehen, sondern der kriegt hier so dieses Admin-Portal.
Gut. Ja? So. Wir haben das jetzt angestartet. So ein Exchange, wenn Sie den sich jetzt hinsetzen und den manuell installieren, dauert das sicherlich die ein oder andere Stunde. Das hier ist jetzt ein Prozess, Maschine erzeugen, Domäne erweitern, Exchange installieren. Auch das dauert ein Momentchen. Das heißt, hier kann man ungefähr von einer Dreiviertelstunde ausgehen. Aber danach haben wir einen lauffähigen Exchange. Deswegen haben wir das ganz am Anfang gemacht, damit wir am Ende noch hoffentlich dahin kommen, Ihnen zu zeigen, wie sieht denn der Exchange dann aus. Nur, wir haben zwar hier SSDs und alles drin, trotzdem dauert das Deployment eines kompletten Exchange-Servers mit Installation und vorher der virtuellen Maschine dauert halt doch dann noch ein Momentchen. Ne?
Genau.
Gut, das war jetzt mal ganz kurz die Tenant-Ansicht.
Genau.
Was zeigen wir jetzt?
Das ist jetzt
warum
hier,
machen wir das?
Warum, beziehungsweise das Ziel jetzt hier, wenn Sie sagen, okay, wie haben die Jungs das gemacht? Wie haben die jetzt dieses Serviceportal, ja, inklusive dieser Rollen zur Verfügung gestellt? Wenn Sie das interessiert, dann sind Sie im rechten Vortrag. Das ist das eigentlich, was ich hier hinschreiben wollte, in mehr Worten, als jetzt vielleicht gesagt worden ist. Und das Schöne wollen wir in der Art und Weise machen, dass wir es automatisiert hinkriegen. Nicht jetzt über Stunden Dialoge durchklicken und Sachen installieren, dadurch natürlich auch wiederholbar machen, um was zu tun, um eine Demo-Umgebung zu haben oder auch für eine Evaluationsumgebung, ja, wenn Sie gucken wollen, ob die Produkte, die wir hier für eine Private Cloud anbieten, überhaupt für Sie jetzt relevant sind. Ja? So, dazu haben wir natürlich ein paar Schritte, die dazu notwendig sind. Ja?
Ich glaube, das kannst du überspringen.
Das kann ich überspringen irgendwie. Ne? Das wäre jetzt hier so die normalen Steps, wie man anfangen würde. Man würde sich erstmal richtig einlesen und dann noch mehr lesen, dann ein paar Sachen herunterladen, ausprobieren, installieren und so sich langsam hinhangeln. Das heißt, da, was Sie dann sehen, irgendwie sind schon diverse Schritte, die da zu tun sind. Ja? Nicht unbedingt immer straightforward, aber das wissen Sie selber, wenn Sie so eine Private Cloud aufbauen oder so eine Infrastruktur aufbauen, da sind natürlich ein paar Schritte notwendig. Mhm. Das jetzt hier eher als als Guideline oder eher fast schon ein bisschen als abschreckende Maßnahme, was hier zu tun ist. Ja? Wir werden uns ein paar Punkte rausgreifen und die entsprechend nochmal hervorheben und noch ein bisschen bearbeiten.
Ganz kurz noch zur Einschätzung. Wir haben gestern das komplette Deployment nochmal neu aufgebaut. Das dauert ungefähr 3 Stunden. Das heißt, das, was Sie jetzt hier sehen, mit Betankung von allem, was da drin ist, mit Ausrollen von System Center und so weiter, dauert in dem Szenario 3 Stunden. Hilfreich sind, dass die Systeme SSDs haben. Also auf richtigen Servern können Sie das nochmal wahrscheinlich verdoppeln, wenn Sie da jetzt nicht SSDs als Storage drauf haben, sondern mit normalen Platten das machen. Aber man kann, wenn man einmal das Setup hat, in circa 6 Stunden bis einem Tag das komplett so herstellen, dass das zumindest mal für Benutzer testbar ist und evaluierbar ist. Okay. Gut, was machen wir alles?
Mit was fangen wir an? Mit der Installation. Und das, die Installation, ich habe es schon erwähnt, wollen wir automatisiert machen. Mhm. Und dazu gibt es ein nettes Tool, Framework, nämlich das PowerShell Deployment Toolkit. Und mit dem werden wir unsere System Center Umgebung, unsere Private Cloud, erstmal fertig installieren. Danach haben wir eine System Center Umgebung, aber die ist noch nicht miteinander konfiguriert, die ist noch nicht verheiratet miteinander. Da sind die Ressourcen noch nicht erstellt, da gibt es auch noch keine Vorlagen drin. Das heißt, ich muss diese Fabric, also meine Virtualisierungsinfrastruktur, mein Rechenzentrum, mein virtualisiertes Service Provider Rechenzentrum erstmal einrichten. Ja? Mhm. Das ist ein großer Schritt. Da gibt es natürlich ein paar Dinge, die zu tun, haufenweise Baustellen, und da nehmen wir uns eigentlich drei wichtige Komponenten raus, die wir dann auch noch durch erklären. Dann haben wir das Self-Service-Portal. Wir haben jetzt die Kundenansicht von diesem Self-Service-Portal gesehen, also wie es ein Nutzer verwenden soll. Aber da gibt es auch noch die Administrator-Seite dazu und was der Administrator zu tun hat, damit er dem Kunden so eine Ansicht liefern kann, das werden wir auch noch ansprechen. Ja, und dann werden wir hinten im Prinzip das, was wir im Prinzip schon ein bisschen vorgegriffen haben, nämlich den Nutzen, nämlich den Exchange-Server, den wir ausgerollt haben, das ist dann quasi das Ende von der Session und wir hoffen, dass wir das eigentlich mal so zeitlich schaffen, oder?
Ja.
Okay, fangen wir mal an mit der Installation. Vielleicht sollten wir mal unseren Hardware-Aufbau, unseren Hardware-Salat, den wir hier haben, ein bisschen beschreiben.
Hardware-Salat, also, danke schön.
Hardware-Salat.
Meinen Hardware-Salat gucken wir uns kurz an.
Ja.
Wir haben hier zwei Hyper-V-Systeme, dass der kleine hier, also das ist dieser Rechner.
Ja, das ist, würde ich eher sagen, der große hier.
Das ist der große, ich habe noch einen größeren davon.
Aber, ja.
Das ist das, wo das meiste drauf läuft, das sehen wir gleich. Und dann habe ich noch hier ein Windows-Tablet, wo wir auch Hyper-V drauf haben. Und da, das brauchen wir auch noch für das Deployment. So, was haben wir da alles drauf installiert?
Ja, wir haben den eigenen Domain-Controller. Wir haben Datenbanken, weil die System Center Komponenten jeweils eine Datenbank brauchen. Das heißt, wir haben ein paar SQL Server da mit im Gepäck, die wir bereitstellen müssen, die wir deployed haben. Dann gibt es das Windows Azure Pack hier, mit abgekürzt mit WAP. Auch hier haben wir zwei Server, einmal für den Kundenbereich und für den Administratorbereich hier spendiert. Orchestrator haben wir noch, wir haben noch ein Remote Desktop Gateway und natürlich ganz wichtig den Virtual Machine Manager. Es gibt noch ein paar weitere Maschinen, die möchte ich Ihnen jetzt an der Stelle vorenthalten, weil es in total, wie viel sind es in total?
20.
20 Stück. Sie müssen nicht alles haben, aber mit 20 haben Sie ungefähr den vollen, kompletten Umsatz und können die ganzen Dienste verhosten, wenn man so möchte. Okay? Dann haben wir auf der rechten Seite, auf deinem kleinen Windows-Notebook, haben wir noch eine Besonderheit, nämlich einen NVGIE-Gateway. Warum brauchen wir den?
Wir setzen hier Netzwerkvirtualisierung ein. Das heißt, wir kommen später noch drauf, was das genau ist. Aber so viel, der Daniel hat ja vorhin in dem Vortrag gesagt, bei mir haben alle Tenanten-Netzwerke das gleiche Netz, die 10.0.0.0 oder so war das bei ihm. Sowas können Sie machen, dass all Ihre Kunden das gleiche Netz benutzen oder sogar Ihre eigenen IP-Netze mitbringen. Können Sie machen, indem Sie diese Netze einkapseln in ein Software-Defined Network.
Ja.
Sie kennen wahrscheinlich WLANs, die werden viele von Ihnen einsetzen. WLANs bedeuten, wenn ich zu einem Kunden komme, meistens und das Netzwerk nicht so stimmt, dass ich erstmal einen halben Tag nichts zu tun habe, weil da erstmal die Netze eingerichtet werden. Die müssen auf den Switchen konfiguriert werden, zwischen den Switchen auf den Host und so weiter. Netzwerkvirtualisierung macht sowas in Software. Das heißt, auf den Hyper-V-Systemen ist definiert, wie die Netze da sind und es wird dafür gesorgt, dass diese Netze automatisch präsentiert werden. Ihre Switche müssen davon nichts wissen. Und so kann man natürlich vollautomatisch auch ohne, wenn Sie neuen Kunden bekommen, dass Sie dann WLAN erstmal einrichten müssen, auf den Netzwerken präsentieren, auf den Switchen, kann man hier komplett in Software machen.
Das zeigen wir gleich, genau, wie das geht. Also genau, das ist der Grund, warum wir Netzwerkvirtualisierung verwenden.
Ja.
Aber die Maschinen, die da die IP-Adressen verwenden, die wollen ja auch mit der Außenwelt kommunizieren.
Genau.
Ja, und das passiert eben über diesen Gateway. Zusammenhängend tut das Ganze nämlich so, wir haben hier ein Production-Netzwerk oder ich sage jetzt mal Management-Netzwerk. Da hängen unsere ganze System Center, unsere ganze Private Cloud-Infrastruktur, da hängen die Hosts dran. Also da läuft der Management-Traffic, der Verwaltungstraffic drüber. Ja? Und der entsprechende Hyper-V-Switch dazu heißt Production. Und für den Weg nach draußen haben wir eben diesen NVGIE-Gateway. Und der hängt an einen eigenen Hyper-V-Switch, nämlich diesen Gateway-Switch. Ja? Und virtuelle Maschinen, die wir jetzt danach später hinzufügen, selber erstellen, die Netzwerkvirtualisierung verwenden, die kommen dann über diesen NVGIE-Gateway an die Außenwelt dran. Ja? Okay, gut. So sieht es ein bisschen geordneter aus.
Drück drauf.
Ja, so sieht es quasi ähnlich hier vorne ein bisschen aus. Das heißt, wir haben eigentlich einen netten Hardware-Aufbau, aber das ist im Prinzip alles, was man dazu braucht, um Netzwerkvirtualisierung auch mal in kleinen zeigen zu können irgendwie.
Das ist natürlich jetzt für Sie nicht so gedacht, wie sowas in Produktion aussieht, aber ich hatte mir mal die Aufgabe gestellt, all das, was Sie auch vorhin beim Daniel gesehen haben, mitnehmbar zu machen und auch funktional. Das heißt, wir haben hier einen Hyper-V-Host, wir haben da drüben nochmal ein extra System für das NVGIE-Gateway und hier, das ist das Netzwerk. Da oben ist ein LTE-Router und dann haben wir da noch eine Netzwerkbox dafür und ich kann mit diesem Aufbau wirklich auch ins Internet rausgehen aus virtuellen Maschinen, die hier in Netzwerkvirtualisierung laufen. Sie haben eine Frage dazu? Hätte ich auch für Sie, aber das sind halt eine Menge Server.
Ja.
Sie brauchen eigentlich nur zwei Hosts. Also der hat 32 GB RAM und einen Haufen Platten. Ja, und das können Sie halt mit dem Server auch abbilden. Sagen wir mal, ein 64 GB Hyper-V-Host mit vielleicht 200, 300 GB freiem Plattenspeicher ist für einen POC schon geeignet, das zu machen. Und Sie brauchen, wenn Sie es mit Netzwerkvirtualisierung machen möchten, brauchen Sie halt noch einen zweiten Host, wo das Gateway drauf ist. Weil das kann nicht auf dem gleichen Host sein. Also Sie können durchaus schon mit zwei richtigen Servern mit NVGIE und sonst einen Server, wo Sie das mit einem entsprechenden Speicher und ein bisschen Prozessorleistung, können Sie das machen. Sowas in einem Hoster-Grade-Deployment besteht dann durchaus aus 60 virtuellen Maschinen und das ist dann auch in mehreren Clustern. Wir haben mehrere Datenbanken und so weiter. Also da brauchen Sie schon 4, 5 richtige Hosts in einem Cluster, weil wir wollen ja auch alles hochverfügbar anbieten. Diese 20 Maschinen, die jetzt hier laufen, sind alle Single Point of Failure, also die müssten alle verdoppelt werden, eventuell mit noch einem Load Balancer davor. Und so kommen dann auch die 60 Maschinen zustande.
Ja. Ja. Okay. Okay, was machen wir jetzt? Wir sind bei der Installation. In dem Bereich, wir haben schon gesagt, dass wir dazu ein Tool verwenden, nämlich das PowerShell Deployment Toolkit. Was ist das, wenn man so möchte? Ich habe es jetzt mal ein paar kurze Worte in mir versucht zu überlegen. Es ist ein Unattended Private Cloud Installer.
Ja,
kann man so sagen. Ist jetzt kein offizieller Titel dafür. Wie gesagt, es ist ein ZIP-Ordner. Carsten meint da immer ganz scherzhaft, das ist relativ klein. Es passt auf eine halbe, 3,5 Zoll Diskette.
Halbe, 5,25 Zoll Diskette.
Okay.
Das Ganze hat 166 Kilobyte, wenn man das runterlädt. Ja. Und das ist ein kleines Wunderwerk. Wenn Sie es auspacken, sind es 2 Megabyte.
Ja.
Und damit können Sie durchaus eine Hoster-Grade Private Cloud mit WAP und so weiter deployen.
Mhm.
Mit diesen 2 Megabyte Software, die
da
zusammen.
Was ist da drin? Das besteht eigentlich hauptsächlich aus XML-Dateien und ein paar PowerShell-Skripten. Mehr ist es nicht. Ziel ist die Deployment-Zeit von Tagen, also von lästigen Dialogen durchklicken, runter zu reduzieren, komplett automatisierbar in wenigen Stunden. Immer ein bisschen abhängig davon, was man letzten Endes alles bereitstellen möchte.
Ja? Das gibt es im Internet zum Runterladen. Der Bernhard hat den Suchstring dazu gepackt. Wenn Sie das runterladen, hätten Sie schon eine Contoso-Umgebung, die aus allen System Center Produkten besteht, abzüglich von WAP. Das heißt, da wird ein DPM deployed, ein Service Manager, ein Orchestrator, ein Operations Manager, ein VMM und so weiter.
Ja.
Das können Sie damit machen und dann haben Sie eine Contoso-Domäne, inklusive Domain-Controller. Dann kann man mit loslegen. Das können Sie durchaus auf einem gut ausgestatteten Notebook machen.
Ja. Genau. Gut. Das Tool ist ein super Tool. Einzige Schwachstelle an dem Ding ist hier ein bisschen die Dokumentation. Deswegen haben wir uns mal die Mühe gemacht, das vielleicht ganz kurz zu umreißen, was man da machen muss. Vorbereitungszeit heißt, das Tool runterladen, ein Zipper, also WinRAR oder 7-Zip herunterladen auf dem System, wo man arbeitet, natürlich das PDT herunterzuladen und dann ist der nächste Schritt eigentlich, sein Private Cloud Design zu machen. Das ist im Prinzip, was meint man damit? Also man meint damit zu definieren, welche System Center Komponenten man denn überhaupt installieren möchte oder anschauen möchte.
Mhm.
Ja, in unserem Fall ist es eben der Virtual Machine Manager, der Operations Manager, Orchestrator ist mit dabei, Service Provider Framework, WAP und so weiter. Sie müssen nicht alles haben, ganz klar, aber im Prinzip müssen Sie festlegen, was Sie im Prinzip haben wollen. Sie können die Beispieldateien nehmen und die Datei, in die Sie das definieren, ist diese Variable XML-Datei. Ja. Der nächste Schritt ist, was sehr lästig ist, wenn man System Center installiert von Hand, ist, wer hat das schon mal gemacht? Wer hat schon mal eine System Center Komponente von Hand installiert bei Ihnen? Wie lange haben Sie gebraucht, wenn ich Sie fragen darf? 4 Stunden. Was war so die erste Experience? Hatten Sie den Installer gestartet und dann hatten Sie alles beieinander, was Sie brauchten, um die Installation fortzusetzen? Nee, ne? Genau, also da das heißt, Sie starten den Installer und der sagt Ihnen, ja, schön, dass du es versuchst, hier mich zu installieren, aber ich brauche noch dies, dies und dies. Super. Relativ beschissene Experience, würde ich jetzt mal sagen. Ja, okay, wir werden hier aufgezeichnet. Ist egal, für eine Evaluation von der Software, wenn man erstmal ins Internet gehen muss, sich die Ressourcen herunterladen, ist es eigentlich ein No-Go. Deswegen gibt es diesen Software-Download, es gibt ein PowerShell-Skript, das mir diese notwendigen Komponenten herunterlädt. Ja,
das guckt,
spart schon mal viel Arbeit.
Ja, das guckt in die Variable, was Sie deployen wollen. Ja. wollen und hier in dem Fall würde er 105 Komponenten herunterladen, inklusive SQL-Server und die anderen lästigen kleinen Tools, die man so braucht. Haben ich dann alles?
Nee, ich habe hier noch plus User dazu geschrieben. Ja, das wäre jetzt zu schön, um wahr zu sein. Ein paar Komponenten können Sie nicht, kann das Ding nicht herunterladen. Es kann zum Beispiel keinen Windows-Server herunterladen. Nicht, weil es technisch nicht dazu in der Lage wäre, sondern weil wir als eine Microsoft ganz gerne Ihre E-Mail-Adresse hätten, wenn Sie eine Trial-Version vom Windows-Server herunterladen.
Genauso bei System 180 Tage voll funktionsfähige Version vom Server und von den System Center-Produkten, die Sie bekommen. Da möchte Microsoft wissen, welchen Microsoft-Account Sie haben. Da
ist ja
nicht mehr Live-Account. Ne?
Das ist der Schritt, den Sie an der Stelle machen müssen.
So, gib mal ein bisschen Gas.
Gut, genau. Dann, nächster Schritt ist mal so ein bisschen so am Scheideweg. Das heißt, ja, ich habe die Uhr schon im Blick. Heißt, will ich jetzt in eine bestehende Umgebung rein installieren oder habe ich schon oder fange ich komplett von Null an? Wenn ich von Null anfange, wird man wahrscheinlich eine Demo-Umgebung aufbauen, basierend auf virtuellen Maschinen. Und auch dazu ist der PDT in der Lage.
Ja. Ja? Was Bernhard hier mitgeschrieben hat, ich kann mir auch eine komplette Domäne erzeugen. Das heißt, wenn Sie wirklich sagen, ich möchte mir das mal angucken, ich möchte das nicht in meine Domäne reinnehmen, kann wirklich das PowerShell Deployment Toolkit hingehen, Ihnen Domain-Controller erzeugen. Sämtliche User-Accounts, die in der Installation mit drin sind, werden alle miterzeugt. Das heißt, die haben eine automatische Installation inklusive Domäne und der User.
Okay, und danach, wenn man damit dann fertig ist, fängt der Installationsprozess an oder wenn man im Prinzip virtuelle Maschinen miterstellt, muss man in diesen Installationsprozess halt dann noch entsprechend triggern.
Wir haben
da
ein kleines Video für Sie vorbereitet.
Ja.
Das heißt, wir gucken jetzt 1,5 Stunden an, wie das PowerShell Deployment läuft, oder?
Nee, das machen wir natürlich jetzt nicht, sondern...
Es gibt sowas wie einen Zeitraffer. Das heißt, klick mal.
Ja.
Wir sehen also hier, wie das PDT einige Checks macht, ob die Installation entsprechend komplett ist. Und er geht jetzt hin und legt virtuelle Maschinen an. Sie sehen da im Hyper-V-Manager, wie die erzeugt werden. Als erstes der Domain-Controller, der wird hier mitdeployed. Dann kommen verschiedene Maschinen dazu, wie 2 Datenbank-Server, ein Infrastruktur-Server, Operations-Manager, Orchestrator, ein Remote-Desktop-Gateway, der VMM und noch 2 WAP-Komponenten. Und jetzt macht danach, wenn Sie Domain-Controller mit deployen, dann macht er danach die weitere Installation im Domain-Controller. Das passiert jetzt hier. Der Domain-Controller kommt jetzt und wir sehen jetzt hier, Domäne wird eingerichtet, 2, 3 Reboots und dann sehen wir gleich, wie der Installer im Domain-Controller weiterläuft.
Das Schöne bei diesen Installationen von dem Domain-Controller ist auch, für so eine Installation von System Center-Komponenten braucht man natürlich auch ein paar Accounts. Ja? Accounts zum Installieren. Und entsprechend dann auch Accounts, mit denen dann die Services im Hintergrund dann laufen, später. Ja? Und die entsprechenden Accounts werden bei so einem Greenfield oder so einem grünen Wiese-Szenario natürlich dann auch im AD noch automatisch gleich noch mit angelegt. Ja? Sehr praktische Sache, sonst Accounts anlegen mit den entsprechenden Berechtigungen ist immer ein bisschen so eine lästige Sache.
Er ist jetzt wieder dabei und er hat einen Haufen virtuelle Maschinen erzeugt. Er guckt jetzt, ob die Voraussetzungen, dass er das System Center rein installieren kann, auch erfüllt sind. Das macht er hier. Trotz Zeitraffer wartet er hier, also dauert es einen Moment, bis er wirklich guckt, ob er in jeder Maschine zum Beispiel den Task Scheduler ansprechen kann.
Wir haben jetzt hier ein Setup mit dem Domain-Controller. Der Domain-Controller ist derjenige, der die ganzen System Center-Komponenten auf die anderen virtuellen Maschinen bereitstellt. Ja? Das ist quasi hier so der Chef, der Installationschef. Und hier gibt es die entsprechende Ansicht, die dann sagt, okay, er macht eine parallele orchestrierte Installation auf mehreren Knoten gleichzeitig. Aber was man hier natürlich auch hat, man hat bestimmte Abhängigkeiten.
Ja? Das wird noch größer. Das ich habe beim größer. Aufnehmen nicht gemerkt, dass das so klein ist und bin da etwas später hingegangen. Mhm. Was wir jetzt hier sehen, da wird es größer. Das sind die verschiedenen Komponenten, die er installiert. Und hier gibt es so ein Farbschema. Grün heißt, ist erfolgreich durchgelaufen. Gelb heißt, ich warte auf eine andere Komponente, dass die fertig wird. Mhm. Weiß heißt, ich tue gerade was in der Komponente. Ist also eine parallele Installation. Und rot wollen wir nicht sehen. Das heißt, hier ist was schiefgelaufen. Ja? Mhm. Das Ganze, dieses Deployment hier läuft auf SSDs ungefähr 1,5 Stunden. Und dann haben Sie eine fertig deployte Domäne mit einer System Center Umgebung, die aber dann natürlich noch leer ist. Die weiß noch nicht, wie Ihre Infrastruktur aussieht und hat noch keine Ressourcen, die Sie deployen möchten. Aber für so eine Demo-Umgebung, sagen wir jetzt mal auf richtige Hardware, nicht auf Notebooks mit SSDs, 3 Stunden, 4 Stunden haben Sie ein System Center mit in den entsprechenden virtuellen Maschinen installiert. Wir spulen mal ein klein bisschen vor, oder?
Mhm. Ja.
Weil auch mit Zeitraffer, es ist ein extremer Fortschritt gegenüber einer manuellen Installation von den Komponenten, aber man wird, wenn man das 10-mal gesehen hat, auch langsam ungeduldig. Deswegen auch auf SSDs. Ja? Ich mache das ganz oft, auch in größeren Umgebungen. Man wird dann echt ungeduldig. So, er ist dann hier fertig.
Ja.
Brauchen noch ein klein bisschen hier. Zack. Fertig, ungefähr 1,5 Stunden. So, jetzt haben wir unser PDT, hat unsere System Center Umgebung deployed. Die ist auch schon miteinander verdrahtet, also der VMM kennt schon den Operations Manager, hat da auch zum Beispiel schon die Pro-Tips installiert, es sind schon Management-Packs für den VMM schon im Operations Manager. Mhm. WAP haben wir hier mit deployed, das ist auch schon verdrahtet mit dem VMM und so weiter, das kann PDT alles tun für Sie, da müssen Sie also jetzt nicht noch nachkonfigurieren die ganzen Dinge.
Ja? Genau. Ja, wichtig zu dem Thema, da gibt es Sessions dazu, speziell nur fürs PowerShell Deployment Toolkit. Es gibt Blogbeiträge und es gibt auch schöne Design-Tools, wie man sich so eine Umgebung zusammenbauen kann.
Und wer am Donnerstag noch hier ist, es gibt ein Lab von uns beiden, wo wir das auch dann wirklich mit Ihnen machen. Mhm. Das, was wir hier kurz besprechen, werden wir da in einem Tagesworkshop im Prinzip von A bis B wirklich, werden Sie durchmachen, wenn Sie dabei sind. Gut, wo sind wir jetzt?
Ja, sag mal, du hast es schon gesagt, System Center ist fertig, wir haben unsere Umgebung, aber die ist noch nicht eingerichtet.
Ja.
Ein paar Drähte sind schon gezogen, aber es gibt noch ein paar Sachen zu machen. Ich würde jetzt mal mit dem Virtual Machine Manager anfangen. Wer braucht einen Kurzpitch zu VMM?
Ist Pitch nicht marketingmäßig belastet?
Naja, ist wahrscheinlich schlecht. Gut, einer reicht mir. Ja. Heißt, was ist die wichtige Aufgabe von dem Ding? Ich habe es unterstrichen, das ist ein Manager. Was vermanagt er? Unsere Virtualisierungsumgebung, unsere Private Cloud. Mhm. Ja. Woraus besteht die? Aus den Virtualisierungshosts. Das können sein Hyper-V-Server, das können Xen-Server sein oder ESX-Hosts. Das heißt, wir können 3 Virtualisierungstechnologien oder 3 Virtualisierungshersteller von Virtualisierungstechnologien quasi damit verwalten. Ja? Aber mit den Virtualisierungshosts ist alleine nicht getan, sondern wir wollen auch das Netzwerk abbilden, also Netzwerkvirtualisierung, der Bereich, also sprich die Netzwerke, die dann letzten Endes die Kunden dann selber verwalten können, die müssen wir irgendwie abbilden. Logisch abbilden und unten dann quasi aufs Blech, ans Blech dann anbinden. Mhm. Ja, dazu ist der VMM da. Und Storage ist auch noch ein Bereich, das heißt, wohin sollen ja letzten Endes meine virtuellen Maschinen abgelegt werden? Ja, was ist der zentrale Storage? Mhm. Auch das lässt sich mit dem VMM verwalten. Das ist ein großer Bereich. Ein anderer wichtiger Punkt vom VMM ist, der macht so eine Bibliotheksverwaltung. Ja, also er ist ein Library-Server, wenn man so möchte. Da sind die Ressourcen drin, da sind die Vorlagen drin, da sind die Master- oder Golden Images drin von virtuellen Maschinen, also sprich virtuelle Harddisks. Das ist in der Library. Und dann gibt es noch ein Delegationsmodell. Das ist auch ein ganz wichtiges Konzept im VMM, weil das, was ich jetzt hier quasi verwalte, meine Virtualisierungsinfrastruktur, die möchte ich ja jemanden in die Hand geben. Ja.
Teile davon.
Ja. Ja, nicht alles. Die Administration soll natürlich bei Ihnen bleiben, der Administrator, aber ein paar Sachen sollen als Self-Service an Nutzer gegeben werden. Das heißt, dazu brauche ich ein Delegationsmodell und das heißt im VMM Cloud. Eine Cloud erstellen, mit einer Cloud schneide ich quasi aus dieser Virtualisierungsinfrastruktur hier oben eine Scheibe raus und gebe die jemanden und kann dann noch definieren, was der damit machen darf.
Wir wollen ja, dass ein Tenant nachher sich einwählt und sich selber eine virtuelle Maschine erzeugen kann.
Ja.
Dafür müssen wir im VMM alles bereitstellen, damit nicht der User irgendwann gefragt wird, bitte gib mal einen Key ein oder gib mal eine IP-Adresse ein oder sonstiges, sondern das soll natürlich alles automatisch in unserem Rahmen, den wir vorgeben, ablaufen. Ne?
Jetzt haben wir natürlich hier eine fette Liste. Die ist, da geht noch einiges mehr, was man damit machen kann. Das wären jetzt hier so die ersten Schritte, die man, wenn man den Virtual Machine Manager aufmacht, mit dem man loslegen würde. Ja? Ist jetzt unsere Geschmacksrichtung, wie wir mit dem VMM anfangen würden. Wollen wir die jetzt alle durchgehen, die Punkte, oder wollen wir uns vielleicht eine Demo kurz mal in den VMM...
Die Demo, willst du die machen? Wir haben noch 17 Minuten.
Ja?
Nee.
Nee?
Okay. Oder sollen wir mal... Da die meisten von Ihnen VMM kannten, ich glaube, es waren so mehr als 50%.
Ja.
Was wir machen, wir haben, beim VMM muss man wissen, der ist im Prinzip mit einer sehr guten PowerShell-Bibliothek ausgestattet, über 600 Commandlets und Sie können mit VMM alles, was der VMM kann, also alles, was wir hier zusammenklicken würden, jetzt natürlich automatisieren. Ich habe ein PowerShell-Skript, das ist so, glaube ich, 700 Zeilen lang, damit betanke ich meinen VMM. Der macht dann alles, was wir hier haben und noch viel mehr, automatisch, weil ich mein Environment ungefähr einmal pro Woche abreiße und wieder neu aufbaue, weil andere Dinge hinzukommen. Und dann wäre es unschön, wenn wir mit PDT alles automatisch erzeugen können, aber dann hingehen und in die GUI vom VMM und alles uns zusammenklicken müssen. Das heißt, das läuft dann durch und dann haben Sie nach einer halben Stunde ist das erledigt, dann ist mein VMM betankt und ich kann loslegen mit der entsprechenden Experience.
Ja. Ja.
Das überspringen wir jetzt, weil sonst können wir in andere Sachen, die vielleicht interessanter sind, und Sie hatten ja einen VMM-Vortrag direkt im Vorgang, können wir Ihnen so ein bisschen ersparen. Das heißt, wir gehen mal weiter. Die Demo lassen wir weg.
Okay. Remote Desktop Gateway.
Ja. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir haben unser System entsprechend deployed. Jetzt haben wir unsere Tenant Experience. Also ein Benutzer kann sich mit dem WAP, wie wir das vorhin gemacht haben, mit dem Exchange, rollt das aus. Wie können Sie sich, wenn Sie zum Beispiel nach Microsoft Azure gehen, wie können Sie sich mit Ihrer Maschine verbinden? Haben Sie da eine Vorstellung? Wie komme ich in meine virtuelle Maschine rein? Was machen Sie da in der Regel? RDP.
Ja.
Sie benutzen RDP. Dazu ist natürlich eine Voraussetzung, dass die Firewall RDP aufgeschaltet hat und dass in Ihrer virtuellen Maschine RDP eingeschaltet ist. Wir haben das in unserem Deployment drin.
Ja.
Wenn wir jetzt aber Netzwerkvirtualisierung einsetzen.
Richtig, dann haben wir was? Dann haben wir das Problem, dass die Nutzer ihren eigenen IP-Range mitgenommen haben. Sprich, das ist keine offizielle IP. Ja? Oder anderer Anwendungsfall wäre der, ich weiß nicht, wem es schon mal passiert ist, ich heb schon mal dir die Hand, ich habe eine VM beim Hoster gekauft, mir gemietet und mal ein bisschen versucht, an der Netzwerkkarte rumzubasteln. Endete in einem Neudeployment von der VM, weil wie kommst du dran, wenn das Netzwerk, wenn ich mir das Netzwerk wegschieße, über den ich RDP mache?
Kommen Sie per RDP ja nicht mehr auf Ihre Maschine drauf.
Da kann der Remote Desktop Gateway helfen. Das, was ich machen kann, ist im Konsolen-Connect quasi auf die virtuelle Maschine, um mein Netzwerk quasi wieder gerade zu ziehen.
Genau.
Ja.
Sollen wir das mal zeigen?
Ja, würde ich sagen irgendwie, oder? Wir wollen nicht nur Slides machen, oder?
Ja, genau. Wenn Sie Netzwerkvirtualisierung haben, ist Ihre Maschine so gut eingekapselt, dass Sie da gar nicht mit rankommen. Außer über eine offizielle Zugangsstelle, das war unser NVGIE Gateway. So, es gibt bei Microsoft jetzt, wenn wir sowas aufbauen, eine zweite Möglichkeit. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Domain-Controller. Du gehst auf Instanzen. Und dann können wir uns hier unten mit der Maschine verbinden. Da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Desktop wäre RDP. Wir gehen per RDP da rein. Mit dem können wir aber gar nicht von hier uns connecten, also von wo wir sind. Da müssten wir offiziell diese Ports offen machen an dem Gateway. Ja. Haben wir noch nicht gemacht. Ne?
Ja.
Das heißt, wir wollen auf die Konsole. Stellen Sie sich vor, Sie haben sich die IP-Adresse verbogen oder Sie haben den Netzwerkadapter zerschossen. Wie komme ich jetzt an die Maschine ran? Bei Azure, Neudeployment. Ja, bei uns haben wir jetzt hier in der Private Cloud eine kleine bessere Möglichkeit, wir können uns mit der Konsole verbinden. Machst du das mal bitte? Auch da kriegen wir ein RDP-File erzeugt, das hat aber bestimmte Informationen drin und die gesamte Kommunikation wird über Zertifikate abgesichert. Das heißt, wir verbinden uns nämlich jetzt über das RDP-Gateway mit dem Hyper-V-Host und damit einer virtuellen Maschine. Das ist also ein ganz anderer Weg als über TCP-IP in die Maschine rein, sondern wir verbinden uns im Prinzip mit der Konsolverbindung auf dem Hyper-V-Host. Es dauert ein Momentchen. Und dann haben wir jetzt gerade Virtualisierung in Virtualisierung, also das Ctrl-Alt-Entfernen, haben wir jetzt ein kleines Problem mit, was wir jetzt drücken müssen. Deswegen behelfen wir uns da unten und schalten uns mal das Onscreen-Keyboard dazu und sagen jetzt mal Ctrl-Alt und dann können wir das Dell noch da oben auswählen. Ctrl-Alt kannst du schon drücken, das nimmt er. Soll ich kurz?
Ja, Steuerung-Alt entfernen.
Ist nicht sein Notebook.
Nee, ist nicht mein
Notebook. Nee, du sollst...
Ja, was denn?
Lass mich mal.
Mach mal du mal.
Guck mal, Ctrl-Alt drücken.
Ja.
Und so, dann mit der Maus
Dell. Das war die wichtige Information noch, okay.
Ja, und jetzt können wir das Keyboard zur Seite tun, weil jetzt können wir das Passwort eingeben.
Gut.
Unser Domain-Controller MSTS14, die Domäne haben wir schon mal vorbereitet, damit wir nicht noch zeigen müssen, wie der Domain-Controller deployt. Und jetzt sind wir per EDP, nicht per EDP, sondern per Console Connect. Wir könnten jetzt zum Beispiel Ethernet ausschalten, würde trotzdem noch funktionieren. Mhm. Ja?
Gut. So, wollen wir mal ein bisschen drüber sprechen, was wir dazu brauchen eigentlich?
Können wir machen, ja.
Ja.
Sollten wir auch machen.
Also das war der Schritt hier. Notwendige Komponenten, wir brauchen den Gateway. Dazu gibt es dann noch ein paar Zertifikate und natürlich einen Private Key, der zu importieren ist und auch auf die Hosts auszubringen ist. Und das wären so jetzt hier die Schritte. Ja, wie machst du das in deinem Setup? Was ist da?
Mit PowerShell?
Ja.
Okay, also damit diese Kommunikation sicher ist, damit Sie nur auf Ihre Maschinen kommen können, gibt es bestimmte Zertifikate. Weil Sie müssen sich vorstellen, es ist ein Hyper-V-Host und da laufen von verschiedenen Benutzern die VMs drauf. Es muss natürlich gewährleistet sein, wenn Sie sich an den Host verbinden, dass Sie nur auf Ihre Maschinen kommen. Das wird halt mit Zertifikaten abgesichert. Diese Zertifikate sind sehr kurzlebig, 2 Minuten. Ja? Das heißt, wenn Sie sich so einen RDP-File speichern und liegen lassen, kommen Sie nicht auf den Host drauf, weil das Zertifikat nach 2 Minuten ausgelaufen ist. Es muss halt garantiert werden. Und man muss ein bisschen was machen, um dieses RDP-Gateway so zu benutzen, damit das hier für die Host-Konsole funktioniert. Das ist nämlich nicht Ihr Standard-RDP-Gateway auf Port 3389, sondern es werden andere Ports verwendet und so weiter. Das ist auch nur dann für diesen Einsatzfall zu benutzen. Und das wird dann, die Zertifikate, die man sich erzeugt, die muss dann der Virtual Machine Manager in die Datenbank kriegen, der deployt die automatisch auf die Hyper-V-Host, die müssen ja die Verbindung dann absichern. Das kommt dann auf die Hyper-V-Host, dann, das lassen wir mal weg, dann müssen wir die Hyper-V-Systeme im VMM hinzufügen und wir brauchen dieses Zertifikat auch auf unserem RDP-Gateway, weil das soll ja, der sichert die Verbindung dann gegen die virtuellen Maschinen ab. Und damit Sie nicht, wenn Sie sich drauf wählen auf die Konsole, nicht so eine Warnung kriegen vom Browser, hey, das ist hier kein vertrauenswürdiges Zertifikat, willst du abbrechen, grün, oder willst du doch weitermachen, müssen Sie auch ein offizielles Zertifikat, was in sämtlichen Browsern installiert ist, auf die Internetseite des RDP-Gateways bringen, weil Ihre Benutzer sollen ja von draußen da drauf gehen können oder von Ihrer Umgebung. Das heißt, wir müssen da nochmal ein Wildcard-Zertifikat oder ein Zertifikat für das RDP-Gateway auf der offiziellen Seite haben. Das ist nicht das, sind nicht die speziellen Zertifikate, die wir intern verwenden, ein ganz normales Webserver-Zertifikat. Okay?
Okay. Gut.
Du hast die Demo schon gemacht, wie wir da drauf kommen?
Jetzt, jetzt wäre eigentlich... Genau, die Demo haben wir schon gemacht, jetzt wäre eine Demo-Netzwerk-Virtualisierung.
Gehen wir gleich in die nächste Demo. Ja. Okay. Das heißt, soll ich das machen?
Ja.
Das heißt, unsere Maschine hier, wir sind ja jetzt über die Console-Connection verbunden. Der Daniel hat vorhin schon mal gezeigt, wie man sich selber Netzwerke deployen kann. Das heißt, wir sind ein Benutzer, wenn wir jetzt das Service-Provider-Modell sehen wollen. Wir können uns als Benutzer einfach Netzwerke anlegen. Diese Netzwerke können wir einfach mit IP-Adressen belegen, die wir benutzen wollen. Ja? Sie können zum Beispiel Ihre IP-Adressen, wenn Sie jetzt von Ihrer Private Cloud in eine Service-Provider-Cloud umziehen möchten oder Verbindung herstellen, können Sie Ihre IP-Adressen mitnehmen. Könnten Sie tun. Das heißt, die IP-Adressen, die lokal sind, können Sie einfach mit reinnehmen, denn sie sind komplett gekapselt in dieser Netzwerk-Virtualisierung. Wenn ich hier jetzt mal drauf gehe, sehen wir, dass ich hier 2 Hosts habe. Diese Hosts haben in meinem Netz 192.168.1.2 und 3 haben wir hier. Der Domain-Controller ist auf 2, der Exchange-Server wird auf 3 deployed. Das sind die Adressen in dem Bereich und die werden extern präsentiert über diese Adresse. Das ist jetzt keine Internetadresse, weil wir haben ja jetzt hier keine Internetadressen, die wir deployen können, aber Sie können sich vorstellen, hier könnte auch eine offizielle IP-Adresse stehen und wir könnten über diese offizielle IP-Adresse uns mit den Maschinen verbinden, über das NVGRE Gateway, damit ich reinkomme in meine Maschine. Jetzt, wer von Ihnen hat Azure sich schon mal angeguckt? Okay, da gibt es ja auch diesen Load Balancer, wo Sie sagen können, wenn ich in die Maschine will, dann benutze ich den Port und der ist mit einem internen Port verbunden. Können wir jetzt auch machen. Das heißt, wir können jetzt Regeln erzeugen. Sind jetzt für das Netz noch keine Regeln da, keine NAT-Regeln, also mache ich welche. Ich sage mal zum Beispiel, was machen wir, HTTP oder ja, RDP warum? Von draußen? Was möchten Sie sehen? HTTP? Okay, ja. Also HTTP ist ein TCP-IP-Protokoll. Ich würde gerne, dass es extern auf Port 80 präsentiert wird und ich suche mir jetzt mal die virtuelle Maschine aus, wo es hingeht, auf den Exchange oder auf den DC. Wir haben auf dem DC schon mal also IIS mit installiert, dahin. Und da soll es bitte dann auch die 80 sein. Das heißt, wir sagen jetzt, wenn die offizielle Adresse auf 80 angesprochen wird, bitte leite es rein über NAT auf den Port 80 auf den DC. War das jetzt so clever? Dann können wir nachher Exchange nicht mit 80 zeigen.
Mit
okay. So, er richtet das jetzt ein. Alle, die fertig sind, raus. Okay. Und wenn du jetzt von deinem Host,
Dann
hier jetzt, hast du mir gerade die Connection geklaut?
Nee.
Hast nicht. Hast du nicht. Entschuldigung. Da kam der Sauerländer durch.
So, muss ich ja mal hier, du hast das schon freigeschaltet, jetzt gucken wir mal.
Ich
hänge jetzt hier an deinem WLAN, das heißt, ich komme jetzt eigentlich von draußen hier rein.
Also er ist jetzt mit meinem Internetrouter sozusagen verbunden über WLAN, das heißt, er hat eine 192, 168, 168.
So, die 4 hattest du, oder?
Die 4, ja.
Ja, okay, da müsste ja jetzt dann eigentlich was kommen. Ja, und siehe da, hier ist unser IIS von unserem Domain-Controller.
Das ist jetzt nicht so spektakulär, oder der könnte überall laufen, das heißt, ich gebe nochmal ganz schnell... das RDP frei, hä?
Okay, ja gut, stimmt. Dann lass mich mal hier RDP schon mal starten.
So, ich mache schon mal zusätzlich jetzt noch eine Regel, die heißt RDP 3386. Host ist der auch wieder, der DC und da ist auch 3389 ist es, nicht 86.
Ja.
So, die Regel ist erzeugt.
Ja.
Das heißt, Bennett verbindet sich jetzt mit RDP in die Maschine. Das ist jetzt nicht die Console-Connection auf dem Hyper-V-Host, sondern um das machen zu können, müssen wir natürlich in dem Host RDP konfiguriert haben, per Firewall freigeschaltet haben. Und jetzt können wir von draußen dann per RDP an die Maschine ran. Eine Frage, ja bitte?
Wir hatten es ja gerade eben kurz schon mit Port 80 mit dem
Exchange-Server. Ja.
Wie ist das mit RDP, wenn ich jetzt im Netzwerk verschiedene Maschinen habe?
Müssen Sie unterschiedliche Ports extern ansprechen. Das können Sie beim RDP-Client ja auch mit Doppelpunkt so und so mit angeben. Mhm. So funktioniert es bei Azure auch. Weil wir haben eine IP-Adresse für das Kundennetz. Wir können von allen Maschinen raus, weil wir NAT machen, das können wir vielleicht auch mal zeigen. Also in dem Domain-Controller, wo du gerade bist, können wir einen Webbrowser aufrufen und können einfach auch raus kommunizieren. Also wir sind quasi wie beim DSL-Router durch das Gateway geschützt. Aber wenn wir rein wollen, müssen wir natürlich müssen wir NATing machen auf interne Ports.
Das heißt, für mehrere Webserver müsste man dann jeweils ein einzelnes Netz.
Ein einzelnes Netz wäre eine Möglichkeit, ja. Oder halt unterschiedliche Ports bereitstellen, was ein bisschen blöd ist in der User Experience. Gebe ich Ihnen recht. Ja. Okay. Geht nicht, super.
Naja, unsere...
Bing ist wahrscheinlich down. Versuch mal was anderes.
Das wäre es jetzt, oder? Jetzt mache ich Google und dann geht's, oder? Dann habe ich im Prinzip verloren.
Dann hast du den Lacher auf deiner Seite. Nein, irgendwas anderes geht da nicht. Oder? Aber wir kommen schon zumindest mal rein. Wir machen mal weiter.
Hattest du auch mal hier...
Bing mal Google. 8888. Sie wissen ja, Google hat nur eine IP-Adresse. Das ist die. Geht, also wir können rauspingen von hier. Mhm. Ja, Web müsste dann eigentlich auch gehen.
Ja.
Warum auch immer. Okay, also Sie sehen, ich kann aus der virtuellen Maschine, die komplett eingekapselt ist in Netzwerkvirtualisierung, kann ich über das NVGIE-Gateway raus und die 8888 anpingen. Das funktioniert. Warum jetzt der Webbrowser nicht geht?
Keine Ahnung.
Vielleicht wegen unserem Port 80. Bing geht?
Ja.
Oh, das ist doch gut. Bing geht, Google ist down. Schade. Okay. lass uns mal weitermachen, okay. Weil wir haben ja noch ein paar Sachen zu zeigen. Das heißt, Sie müssen das nicht mit dem NVGIE-Gateway natürlich machen. Sie können auch WLANs und so weiter vergeben für die Benutzer. Oder die können natürlich auch in ihre bestehenden Netze, ja. wenn Sie kein Hoster sind, sondern ein Enterprise oder das benutzen wollen für Ihre Netze, können Sie natürlich auch Ihre bestehenden Netze bereitstellen. Ja, nur wenn ich Service Provider bin und ich kriege einen neuen Kunden und jeder Kunde muss natürlich auch irgendwo getrennt sein, dann müsste ich für den erst ein WLAN anlegen und auf meinen Switchen präsentieren. Ja, das ist mit Arbeit verbunden und das ist dann eventuell in der Self-Experience. Kunde sagt, ich will und dann müssen erst WLANs angelegt werden, das ist ein bisschen hinderlich. Das heißt, sowas muss man dann WLANs vorprovisionieren, die dann bereitstehen oder Netzwerkvirtualisierung bietet sich da an. Mhm, da sind alle Hersteller gerade an dem Thema dran. Gut.
Richtig.
Willst du da auch noch drauf eingehen?
Ja, vielleicht nur ganz kurz. Du hast das eh schon gesagt, irgendwie. Man kann natürlich alles vorprovisionieren für den Kunden, aber wenn man es im Prinzip den Self-Service-Gedanken von vorne bis hinten durchnimmt und auch möchte, dass der Kunde seine eigenen IP-Adressen mitnimmt, dann ist eben Netzwerkvirtualisierung, haben wir einen Entscheidungsgrund, warum man Netzwerkvirtualisierung machen soll. Netzwerkvirtualisierung heißt bei Microsoft und bei Windows eben NVGIE. Gehen wir es vielleicht ganz kurz durch. Wir haben ein Kunde kann eins oder mehrere virtuelle Netzwerke sich selber erstellen. So ein virtuelles Netzwerk ist in sich isoliert, ja, oder nach außen hin erstmal isoliert. Und so ein virtuelles Netzwerk kann ein oder mehrere virtuelle Subnetze beinhalten. Ja. Also dieses VM-Netzwerk ist isoliert erstmal und kriegt eine Nummer. Das ist eine Windows-GUID und trägt den schönen Namen Routing Domain ID. Ja. Virtuelle Subnetze haben auch sowas Ähnliches, die kriegen auch noch eine Virtual Subnet ID, sieht ein bisschen so aus wie so ein WLAN-Nummer. Und was kann man damit jetzt machen? Da kann man jetzt quasi so ein Konstrukt aufbauen, das heißt, die rote Klammer ist jetzt hier unser Rechenzentrum. Ja? Und ich habe jetzt zwei Unternehmen, ein blaues Unternehmen, ein rotes Unternehmen. Und das blaue Unternehmen hat quasi zwei virtuelle Netzwerke sich selber erstellt, nämlich so ein Forschung- und Entwicklungsnetzwerk und dieses blaue, das Vertriebsnetzwerk, genau. Und das sind hier diese virtuellen Netzwerke mit entsprechender Routing-Domain, Routing-Domain 1, 2 und 3. Und die sind voneinander isoliert, ja, erstmal. Innerhalb von so einer Routing-Domain oder von so einem virtuellen Netzwerk kann ich mehrere Subnetze haben und die haben dann die entsprechenden V-Sits, also diese Subnet-IDs. Ja? Bemerkenswert ist vielleicht hier noch, dass auch die V-Sits ja, innerhalb eines Data-Centers, eines Rechenzentrums auch über unterschiedliche VM-Netzwerke unique sind, also nicht doppelt sind. Ja? Mhm. Kann nur einen geben.
Die fangen oberhalb des WLAN-Bereiches an, damit es da keine Kollision gibt.
Ja. Deswegen wenn ich 5000
jetzt da schon richtig.
Ja. Und wenn ich jetzt als Kunde eben hier dieses blaue Netzwerk, wenn das jetzt hier mein 192, 168, 0.1 Netzwerk, 0.0 Netzwerk wäre mit einer 24er Subnet-Maske, ja, Class B Netzwerk, und ich hätte jetzt hier eins mit einem ein Class A Netzwerk, basierend auf 10, dann könnte ich zwischen diesen beiden routen.
Ja. Und dazu braucht man das Gateway oder nicht?
Nee, also für jetzt innerhalb von einem VM-Netzwerk brauche ich natürlich zwar einen Router, weil es sind unterschiedliche Subnetze, ganz klar. Aber da habe ich ja einen quasi im Hyper-V-Host mit eingebaut. Ja. Ja? Und der ist allerdings, wenn man jetzt sagt, welche IP-Adresse ist denn das jetzt? Das ist immer die niedrigste IP-Adresse von dem Bereich, den man sich gibt. Also jetzt in dem Fall 192, 168, 0.1 und hier 10.0.0.1.
Wichtig für uns ist, Sie können das hier aufbauen ohne Gateway. Das heißt, Sie können sich auch hier einen Tenanten vergeben ohne Gateway. Das läuft alles noch innerhalb von Hyper-V, wird das geroutet. Aber sobald man eine andere Routing-Domain möchte,
oder raus.
Natürlich brauchen Sie ein Gateway, was dann eine virtuelle Maschine darstellt, die dann dieses Forwarding für Sie durchführt. Ne? Mhm. Okay, lass uns mal ein bisschen.
Ja, so ein Gateway. Wir haben den Verwendungszweck Hammer. Was braucht man dazu? Kannst du dazu vielleicht noch mal ein bisschen ins Detail gehen, was man jetzt da hier für...
Sie hatten vielleicht gesehen, ich habe zwei Maschinen. Ich habe eine Maschine nur fürs Gateway. Wenn Sie mit Netzwerkvirtualisierung arbeiten, auf der Maschine, wo das Gateway ist, können keine Client-VMs sein, die Netzwerkvirtualisierung einsetzen. Das heißt, das Gateway muss auf einer anderen Maschine sein, wie meine Tenanten-virtuellen Maschinen. Das schließt sich so ein bisschen aus, die müssen separiert sein. Ich kann aufs Gateway durchaus zum Beispiel den VMM platzieren oder meinen Domain-Controller, die sind ja nicht in Netzwerkvirtualisierung gepackt. Ja? Nur das muss man trennen. Das heißt, sowas können Sie leider nicht mit einem System aufbauen als kleinen Deployment. Sie brauchen dann immer zwei, wenn Sie Netzwerkvirtualisierung machen wollen. Mhm. Ja?
Also der Gateway ist eine VM.
Der Gateway ist eine VM, läuft auf einem Hyper-V-Host. Man kann das mit einem Service-Template deployen, was ich gemacht habe. Also ich beschreibe das Gateway in einem Virtual Machine Manager Service-Template.
Das ist eine Vorlage quasi.
Und das können Sie dann automatisch deployen, inklusive der Gateway-Funktion. Da müssen Sie auch ein bisschen die Netzwerke entsprechend setzen und dann funktioniert das eigentlich auch schon, wenn man es mal einmal sich verinnerlicht hat. Ne?
Okay.
Eine Frage hier und du gehst mal direkt weiter, ja? Ja, wir haben im Virtual Machine Manager haben wir ein Netzwerk definiert, das heißt hier Frontend-Netzwerk und da geben Sie auch einen IP-Pool dazu, das wären dann die externen, weil das Gateway muss für jeden dieser Routing-Domain oder für jedes Subnetz muss ja eine IP-Adresse aus diesem Bereich sich nehmen können, das muss ja dann eine offizielle IP-Adresse sein. Das heißt, der VMM muss, wenn Sie es direkt mit offiziellen machen, muss einen Pool haben, woraus er virtuelle IP-Adressen, offizielle IP-Adressen zuordnen kann. Ja. Zumindest per Routing-Domäne, bei Subnets bin ich nicht sicher. Ich meine per Routing-Domäne. Ja? Müssten wir nachliefern. Ja. Routing-Domäne auf jeden Fall, Subnets könnte noch sein, bin ich jetzt nicht sicher. Oder die Ports entsprechend legen, ja. Wenn er 80 nehmen will, ja, sonst muss er die Ports umbiegen. Ja? Also für Web, für einen Massen-Web-Server-Deployment ist es nicht das Richtige. Ganz klar. Ja. Ja? Hier ist es eher so gedacht, Sie haben Ihre Umgebung, die Sie abschotten wollen. Also der Kunde hat da dann mehrere Services laufen. Nicht so das Standardangebot. Sie mieten sich einen Webserver und da packen Sie halt 10 jetzt in so ein Virtualisierungsnetzwerk rein. Das ist nicht so, wie es gedacht ist. Mhm. Man kann noch mit dem NVGIE-Gateway, können wir jetzt dieses NAT machen. Wir können auch ein Side-to-Side aufbauen. Also wenn Sie
VPN,
im Bereich Hybrid Cloud, das heißt, Sie haben hier jetzt irgendwo bei einem Service Provider Ihr Netzwerk, wo Ihre Maschinen sind und Sie können mit dem Gateway auch über ein anderes VPN-Gateway können Sie einen Side-to-Side-Tunnel aufbauen. Sie können auch mit Maschinen, die draußen sind, also mit Kundenmaschinen, können Sie sich auch in das Gateway reinwählen. Richtig wie ein VPN-Gateway, mehrere Endpunkte zu diesem Gateway oder ein Side-to-Side oder mehrere Side-to-Side, das geht. Ja. Weitere Frage? Wenn Sie lokal die gleiche Subnetz, das gleiche Netz haben wie in der Cloud, das geht nicht, weil Sie müssen ja routen.
Ja, das war meine Frage. Weil
ja. Sie sagten, es gibt einige, die nehmen dann Ihr Netz mit. Sie haben eventuell mehrere Netze, wo Sie dann einen Teil mitnehmen. Ja? Aber gleiches Netz geht nicht, das bietet halt IP nicht oder Sie müssten noch, nee, Sie können auch keine Host-Routen machen. Geht eigentlich auch nicht. Also Sie müssen schon subnetzweise mitnehmen oder nicht. Also man kann jetzt nicht aufbauen, hier habe ich eine Maschine, meinen Domain-Controller, der hat die 1 und die 2, das ist mein File-Server, den nehme ich jetzt mit der Adresse mit, das geht so nicht. Aber Sie können Ihr ganzes Netz mitnehmen oder Subnetze mitnehmen, Sie müssen da natürlich eine Route aufbauen.
Kann ich schon, wenn Sie irgendwas installieren, was dann einfach auf 12 IP-Adressen lauscht und alles, das war die stellvertretend für alle meine Server, wo dann einfach
Paket. Ist mir nicht bekannt. Nee, ist mir nicht bekannt. Wüsste ich nicht. Also wir können das Routing nicht ausheben. IP funktioniert halt so, entweder erreicht das lokal, ja, im gleichen Subnetz oder er übergibt es einem Gateway, wo Sie dann eine Route setzen können. Aber gleiches Subnetz nicht oder Sie müssten mehrere kleine Subnetze machen. Also Ihr Netzwerk
ja, kann noch beim Routing im Prinzip die Routen hinzufügen für Subnetze halt dann Bereiche.
Ja, aber ich brauche halt was geroutet wird.
Ist klar.
Und IP entscheidet halt, ist in meinem Subnetz, stelle ich direkt zu auf dem Netz oder ist in einem anderen Subnetz, muss ich über einen Router gehen. Das können wir nicht umgehen.
Ja,
bin ich bekannt. Gut, das ist das, was man machen muss. Gehen wir drüber hinweg.
Ja.
Du möchtest, glaube ich, noch das Administratorportal zeigen. Wir sind jetzt schon leider bei 17.30 Uhr. Also wir machen noch ein bisschen weiter, aber wir sind Ihnen nicht böse, wenn Sie sagen, okay, das reicht mir jetzt, Zeit ist um. Nur wir wollen Ihnen noch die ganze Geschichte so ein bisschen zeigen.
Ja.
Ja? Du möchtest jetzt zeigen, dass...
Machen wir das auf der Maschine oder soll ich die hier anstecken eigentlich?
Machen wir hier.
Machen wir hier.
Okay. Dann welchen musst du umschalten?
Der, ne? Der hier,
okay. So, Du zeigst jetzt das Admin-Portal?
Genau, das ist jetzt hier das Administrator-Portal. Die Ansicht ist auf den ersten Blick vielleicht ähnlich. Es gibt aber ein paar andere Punkte, die einzustellen sind oder die hier auffallen. Hier auf der linken Seite die ganzen Dienste, die ich quasi verhosten oder als Service weiterreichen kann. Hier Website Clouds wäre eine horizontal skalierbare Webhosting-Plattform auf IIS-Basis. Auch möglich, das Ganze mit einem Katalogsystem zu hinterlegen. Das
hat der Daniel vorhin schon mal gezeigt.
Ja. Ja. VM Clouds wäre IaaS, also Infrastructure as a Service, virtuelle Maschinen, ja, bereitstellen, wie wir sie jetzt quasi auch nutzen. Service Bus ist für Entwickler ein Messaging-System, was ich hier auch als Service weiterreichen kann. Und im Falle von Webanwendungen, die stehen natürlich nicht alleine, sondern Webseiten haben eine Datenbank, sei es jetzt MySQL oder auf SQL Server basierend. Deswegen brauche ich hier natürlich auch entsprechend die Möglichkeit, Datenbank as a Service zu betreiben. Mhm. Ja? Was passiert hier? Wollen wir es mal für MySQL durchspielen? Wir haben, glaube ich, auch im Hintergrund eine. Das heißt, wir haben einen MySQL-Server, weiß gar nicht, irgendwie 5.6, auf einer Maschine installiert. Weißt du noch, wie die heißt bei dir?
MySQL 01.
Ach so, ja, gut.
Nee, nicht F-MySQL. Wir wollten Sie Ihnen jetzt mal mit dem MySQL zeigen, weil da können Sie einen Server jetzt eine Datenbank kreieren und die dann an die User vergeben. Ja. Das heißt, wir müssen nicht für jeden User einen eigenen MySQL-Server haben, sondern wir können den quasi in Scheiben schneiden und bereitstellen. Genauso können Sie es mit dem SQL-Server natürlich machen, aber das weiß man, dass das geht.
Ja.
Das heißt, du vergibst jetzt 1 GB große Datenbank-Schnipsel. Genau.
Dieser Account, das ist im Prinzip ein Root-Account auf dem MySQL, der kann neue Datenbankobjekte, neue Datenbanken erstellen und auch darauf dann benutzerbestimmten Berechtigungen vergeben.
Ja? Jetzt möchte ich das natürlich auch meinen Usern bereitstellen. Das heißt, davon, dass wir das jetzt konfiguriert haben, ist es noch
richtig,
nicht so weit, dass sie es nutzen können.
Das muss man machen über einen sogenannten Plan. Wir haben jetzt hier schon mal einen Plan angelegt. Klar, weil wir den ja schon nutzen. Wir stellen ja da schon unseren Exchange-Server drin bereit. Aber so ein Plan ist, ja, wie sagt man das, so ein Service-Offering.
Ja. Ja.
Sie kennen das vielleicht vom Service-Provider, kleiner Server, mittlerer Server, großer Server. Ja, da definieren Sie, was da drin sein soll. Machen wir mal so einen Plan, erstellen wir den mal. Wie soll er heißen? Tech Summit 2014. Und je nachdem, welche Services man quasi auf der linken Seite hier konfiguriert und verheiratet hat, also MySQL, SQL Server,
Websites,
hat man entsprechend hier dann die Möglichkeit, diese Dienste dann auch als Service bereitzustellen.
Das heißt, Sie als Administrator definieren, was Ihre Kunden konsumieren können. Mhm. Und auch, wie viel davon. Weil der Kunde soll ja selber hingehen, die Abteilung, der externe Kunde, sich selber Ressourcen buchen können. Mhm. Und ein Kunde, der sagt, hier gibt es jetzt Ressourcen, der bucht eventuell alles, was Sie haben. Das heißt, wir können das hier auch einschränken. Wie viel von den Stücken kann man im Self-Service konsumieren.
Ja? Genau, das heißt, dieser Tech Summit, der ist jetzt noch private, das heißt, der ist noch nicht freigegeben, das sieht jetzt nur ein Administrator, das heißt, wir müssen noch ein paar Sachen konfigurieren. Ja? Zum einen MySQL-Server, da könnte ich jetzt noch die Limits festlegen, also wie viele MySQL-Datenbanken dürfen da drin maximal angelegt werden, also die Größe der Wurstscheibe, wenn man so möchte. Im Fall von virtuellen Computern muss ich das verheiraten noch mit einem Virtual Machine Manager und mit so einem Cloud-Konstrukt, ja, ist ein Verwaltungsobjekt im VMM. Ja, und wir sehen es gleich, was der VMM da in dieser Tenant Cloud definiert. Ja. So, das Portal hier ist lediglich nur eine Web-Oberfläche, die unten drunter mit einer Web-Service-API spricht. Ja. Das heißt, Sie können das Ding verwenden, Sie können es auch erweitern, Sie müssen es aber nicht, sondern Sie können direkt auf die REST-API draufgehen oder via PowerShell. Es gibt auch eine PowerShell-API, mit dem Sie diese Features jetzt hier, das, was ich jetzt grafisch quasi zusammenklickere, auch ferngesteuert machen können. Ja? So, und hier definieren wir das Nutzungslimit. Ich mache es mal hier jetzt mal einfach und sage hier alles. Das Einzige, was ich noch auswählen möchte, ist ein Netzwerk. Ja? Was dürfen die virtuellen Maschinen, die da drin bereitgestellt werden, welche Netzwerke dürfen die dann sehen, wenn sie nicht sich selber welche erstellen dürfen, über Netzwerkvirtualisierung. Vorlagen von virtuellen Maschinen. Und jetzt, Sie haben ganz zu Anfang haben wir angefangen mit unserem Katalog. Ja? Das wäre jetzt hier unser Katalog mit dem Domain-Controller, mit dem Exchange-Server und dem SharePoint. Ja? Diese Vorlagen haben wir dem Azure Pack quasi noch beigebracht, eingefügt. Mhm. Und die werden wir jetzt auch weitergeben. Darf der Nutzer dieser Cloud auf die Konsole zugreifen? Ja.
Also Sie definieren, welche Pläne welchen Benutzern zur Verfügung stehen und was in den Plänen angeboten wird und wie groß der Plan ist. Also wie viele Ressourcen die eigenständig nehmen dürfen. Zum Beispiel meinetwegen 10 virtuelle CPUs. Wenn die aufgebraucht sind, dann kann er sich nicht mehr selbst was besorgen. Man muss dann natürlich nachfragen und mehr Ressourcen anfragen. Mhm. So haben Sie die Kontrolle, was die Benutzer da alles sich holen. So, der Werder muss den Plan noch öffentlich schalten und dann können wir den als Benutzer, dem wir das bereitgestellt haben, können wir dann den Plan abonnieren und können uns selber einen MySQL-Server dazu nehmen, virtuelle Maschinen erzeugen und so weiter.
Richtig. So, oder ich weise dem jetzt vielleicht noch ganz kurz dem Benutzer diesen Account zu oder diese Subscription hinzu. Das kann man nämlich auch aus dem Administrationsportal machen. IAS hat er schon, aber hier ist unser Tech Summit. Und jetzt müsste sich eigentlich, wenn die Synchronisation erfolgt ist, bei dem Benutzer noch zusätzlich der Dienst MySQL auftauchen, weil den hat er vorher, glaube ich, noch nicht.
Ne, da hat er nur virtuelle Maschinen und virtuelle Netzwerke gehabt. Ne?
Ja, das kann noch.
Ja, das dauert noch ein bisschen.
Kann noch ein
so,
bisschen
wir haben dauern. Hier das Tenant-Portal, das kennen Sie schon von Anfang an. Mhm. Mein Gott, Exchange ist da.
Ja.
Das heißt, Sie sehen jetzt hier MyExchange bereitgestellt. Ja, dann würden wir Ihnen doch noch ganz gerne zeigen, wie wir da reinkommen. Mhm. Da haben wir wieder die Konsolverbindung, weil der ist ja wieder gepackt in die Netzwerkvirtualisierung. Wir haben noch kein RDP von konfiguriert, dass wir da hinkommen, von außen. Mhm. So, er erzeugt uns jetzt ein kleines RDP-File mit speziellen Informationen, dass wir auf den Host kommen. Dauert ein Momentchen. Dann muss Bernhard wieder den Trick machen mit der Bildschirmtastatur, weil Ctrl-Alt entfernen geht an den Host, nicht an die virtuelle Maschine da. Mhm. So, und dann gucken wir mal rein, ob Exchange da ist. Da ist er. Mhm. Wieder Bildschirmtastatur. Weil normal rufen Sie das natürlich nicht in der virtuellen Maschine auf. Ich bin ja jetzt auf dem Virtual Machine Manager. So, das war... Ach, wie war die Domäne?
Da unten steht
MSTS 14. Und dann brauchen wir Administrator. Passt das? Ja. Ich hatte so das Gefühl, das ist neu, ne? Administrator. Na, jetzt habe ich das A gelöscht. Administrator, ne? Sieht eigentlich gut aus, oder?
Sehen wir gleich.
Sehen wir gleich, ja, doch, passt. So, den Exchange können wir jetzt nicht direkt sehen, weil wir haben nicht in der Startleiste oder im auf dem, wie heißt es denn noch?
Taskbar oder was meinst du irgendwie auf dem
Startbildschirm? Der Startbildschirm hat jetzt nicht automatisch für Exchange was hinterlegt, aber es ist da, ich kann es Ihnen zeigen. Das heißt, wir gehen hier mal auf Mehr und wir ordnen nach, naja, da ist die Exchange Toolbox. Wo ist denn hier? Mal die ja. Auch eine gute Idee. So, Dankeschön. Administrationscenter. Vielleicht können wir noch den Bildschirm etwas größer machen. Falsch. Screen Resolution, die drehen wir ein klein bisschen hoch. Keep Changes, geh weg. So. Ja, du darfst das. Wir sehen jetzt hier, wir haben den Exchange Administrator. Wie war das?
MSTS 14.
TS 14. Administrator. Ja, darfst du dir merken, wir sind großzügig. Hat er gedrückt? Dreht er? Ja, er dreht. So, das kennen Sie. Das heißt, wir haben jetzt einen leeren Exchange-Server, wo es den Administrator-User gibt. Den können wir jetzt natürlich mit ein bisschen Aufwand über Port 443 können wir den jetzt nach draußen publizieren. Nur wenn Sie dann mit Ihren Mobilgeräten dagegen gehen möchten, brauchen wir natürlich wieder ein offizielles Zertifikat. Sie kennen die ganze Leier, die jetzt natürlich noch dazukommt, um Exchange sicher im Zugriff zu machen. So, jetzt haben wir in 50 Minuten, würde ich jetzt mal sagen, vielleicht waren es auch 60, haben wir einen Exchange deployed, der vordefiniert ist, der läuft jetzt in dieser Maschine. Das ist jetzt natürlich kein hochverfügbarer Exchange-Server mit verschiedenen Rollen, sondern es läuft alles in einer virtuellen Maschine, sollte aber jetzt Ihnen zeigen, was man damit machen kann. Möchtest du noch was ergänzen, weil wir haben es jetzt schon ein bisschen überzogen.
Ich würde sagen, Party ist auch noch, die Leute wollen vielleicht raus.
Da wollen wir auch hin, ne?
Die sind alle sehr höflich, deswegen würde ich sagen, hier, machen wir hier einen Cut, machen wenn Sie noch Fragen haben. Ja. Sind wir natürlich noch da. Ansonsten danke fürs Durchhalten, danke fürs Hiersein.
Noch eine schöne Party, noch richtig. Morgen viel Spaß und vielleicht sehen wir den einen oder anderen ja noch am Donnerstag wieder in unserem Lab. Da machen wir einige von diesen Sachen, dann machen unsere Teilnehmer und dann können Sie selber mal so die Experience wahrnehmen, wie das so ist.
Richtig. Ja. Danke fürs Zuhören.